Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen heute Abend. Heute Abend geht es um zwei Werte, die wir für wichtig halten in unserer Gesellschaft. Eigentlich so einer der Top-Werte ist Nächstenliebe. Hört man immer, hört man überall. Nächstenliebe kommt aus der christlichen Tradition heraus. Danke. Wird ganz hoch gehandelt. Und manchmal haben wir das Gefühl, Nächstenliebe ist mehr ein Ideal als ein Wert. Denn Ideale sind ja die Dinge, die man eigentlich gerne erreichen würde, aber sowieso nie erreicht. Und manchmal hat man das Gefühl, es wird viel von Nächstenliebe gesprochen, aber nicht so furchtbar viel getan. Nach dem Motto, Frau Müller, Sie wissen ja, wir sind für die Nächstenliebe da. Und dann sagt die Frau Müller, ja, wir schon, aber was machen die anderen? Und Nächstenliebe ist aber ganz tief im biblischen Denken verankert. Das hat sogar eine Entwicklung gemacht. Ihr kennt alle den Begriff Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist eigentlich der erste Satz von Nächstenliebe. Heute hört man das nur so, wenn so die ganz harten Hunde in irgendwelchen schrecklichen Filmen sich so richtig rächen wollen, dann sagen sie Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ursprünglich war das eigentlich eine Eindämmung von Gewalt. Nämlich das sollte heißen, hey, wenn der dir einen Zahn aushaut, dann bring ihn deswegen nicht gleich um, sondern hau ihm allerhöchsten auch einen Zahn aus. Das ist bei uns total verloren gegangen. Bei uns geht das nur noch um den Begriff Rache. Im 3. Mose steht dann aber schon zum ersten Mal der Begriff Nächstenliebe. Da heißt es in 3. Mose 19, du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und Jesus zitiert das im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, spricht zuerst davon, dass wir Gott lieben sollen und dann unseren Nächsten wie uns selbst. Er zitiert dann eben diesen Satz und er sagt, es ist kein anderes Gebot größer als diese. Das ist schon mal eine ganz schöne Vorlage, also Gott lieben und Nächstenliebe als höchstes Gebot, was Jesus sagt. Und dann sagt er eben nicht nur höchstes Gebot, sondern er sagt auch höchstes Gebot. Also es ist eigentlich ein Gesetz. Es ist etwas, an das wir uns dringend halten sollten, wenn wir uns an Gott halten. Und er sagt auch, es gehört immer zusammen, Gott und den Nächsten miteinander im Blick zu haben. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Selbst beim besten Willen nicht. Manchmal ist es eher schwierig. Da habe ich ihr zum Beispiel 5 Bücher geliehen, da kriege ich nur 4 zurück. Und sie sagt, das waren immer nur 4. Ja, super, mein 5. Buch ist weg und ich kann nichts machen. Oder ich habe meine Bohrmaschine verliehen, sie kommt kaputt zurück. Und er sagt, oh, da kann ich nichts dafür, die war eigentlich schon kaputt. Ist ja gleich kaputt gegangen. Und wieder stehe ich da und habe nichts in der Hand und ärgere mich ein bisschen. Oder ich bekomme 10 Euro zu wenig Wechselgeld zurück. Und wenn ich es nicht selber merke, dann ist es halt passiert. Und dann fühle ich mich auch so ein bisschen über den Tisch gezogen. Und manchmal wird es ja viel subtiler, wenn ich beispielsweise enttäuscht wurde oder nicht entsprechend respektiert mich fühle, wenn ich das Gefühl habe, dass zweierlei Maß angewendet wird oder ich nur ausgenutzt werde, dann habe ich da auch so einen gewissen Ärger. Ich habe vor ein paar Jahren mal so eine ehrenamtliche Sekretärsstelle übernommen, nichts Religiöses. Und da habe ich echt richtig Gas gegeben, habe viele Protokolle geschrieben, habe mich viel eingesetzt für verschiedene Dinge. Und dann gab es so einen turnusmäßigen Wechsel und die ganzen Ämter sind ausgetauscht worden und jeder ist bedankt worden und die Frau hat einen Blumenstrauß gekriegt und so. Und mich haben die einfach vergessen. Und erst habe ich gedacht, ja, kann passieren, deswegen habe ich das nicht gemacht und so. Aber irgendwie kratzt das dann doch so ein bisschen an einem. Und dann sagst du nachher, ja, okay, Nächstenliebe, okay. Also man hat immer wieder so Sachen, wo die Nächstenliebe so ein bisschen schwer ist. Wie kriege ich das hin? Von der Feindesliebe will ich ja jetzt gar nicht anfangen, das ist ja auch nicht das Thema heute Abend. Es geht ja um Nächstenliebe und Wertschätzung. Aber wie kann ich damit umgehen? Wie soll das klappen? Wie soll ich das lernen? Jesus gibt uns den Hinweis und sagt, also Gottesliebe und Nächstenliebe, die gehören eng zusammen. Zum einen muss mir also klar sein, dass viele meiner Nächsten, die ich liebe, überhaupt nicht in dem Wertesystem drin sind, in dem ich auch bin. Die sind zwar in meiner Gesellschaft, aber mit meinem Glauben können die vielleicht gar nichts anfangen. Von daher ist die Frage, wie sehr sind die überhaupt, wie sehr kann ich von denen verlangen, was ich vielleicht von mir und von meinem Glauben verlange. Also da muss man auch immer wieder ein bisschen nachdenken. Manche lehnen ja die Wertmaßstäbe, die ich habe, ab. Das andere, Nächstenliebe hat durchaus eben auch mit meinem Verhältnis zu Gott zu tun. Und da darf ich wissen, es gibt kein Gebot, das Gott uns gibt, mit dem er uns dann allein lässt. Wo er sagt, das Gebot gebe ich dir, aber wie du damit zurechtkommst, ist dein Problem. Wahrscheinlich schaffst du es sowieso nicht, aber ich gebe dir das Gebot. Das macht Gott nicht. Deswegen ist beispielsweise eine der allerersten Früchte im Galaterbrief, wo es um die Früchte des Geistes geht, ist die erste Frucht die Liebe. Also die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und so weiter und so weiter. Das zeigt uns, dass die Verbindung zwischen meinem Glauben, dem, was ich von Gott erwarte, dem Heiligen Geist und der Liebe durchaus gegeben ist. Weil Gott sagt mir, das ist eine Frucht. Es wird eine Frucht sein von dem, wenn du dich an mich hältst und ich dir meinen Geist geben kann. Die Liebe wird wachsen. Wenn ich also meine Beziehung zu Gott ernst nehme, wenn ich ihn um Auswirkung seiner Kraft und Möglichkeiten an mir bitte, dann werde ich von ihm auch mehr Liebe bekommen, auch für meinen Nächsten. Und die Bibel deutet sogar auch noch an, warum das so ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Hebräischen heißt das eigentlich, liebe deinen Nächsten eher wie du. Wir übersetzen dann, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. So betont schon das alttestamentliche Gesetz, dass es da auch so eine Empathiebrücke gibt zwischen mir und meinem Nächsten. Ganz viele Gemeinsamkeiten gibt. Heute ist das sogar wissenschaftlich anerkannt, dass wir genetisch so angelegt sind, dass wir uneigennütziges Verhalten in unseren Genen haben. Das kann dann mehr oder weniger gefördert werden durch das, wie wir aufwachsen, durch das, was wir sehen, durch das, was wir erleben. Aber da gibt es viele Studien. Das ist irgendwo sogar in uns angelegt. Und weil es eben nur angelegt ist als eine Möglichkeit, verstärkt Jesus den Zug, weil er nicht ganz von selbst zur Geltung kommt. Und Jesus sagt, pass mal auf, bei Gott und bei mir sind die Maßstäbe etwas anders, als du sie so in der Regel mitbekommst oder öfters mitbekommst. Sie sind oft umgekehrt, als du denkst. Du findest im Tiefsten zu dir selbst, sagt Jesus, wenn du nicht nach dir suchst, sondern wenn du nach mir, nach Gott suchst und nach deinem Nächsten. Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Und da bringt er dann etliche Beispiele. Handelt selbst entsprechend, wäscht anderen die Füße und sagt, so sollt ihr das auch machen. Oder holt Zachäus vom Baum, geht mit ihm essen, obwohl der bei den Juden absolut schlecht angesehen ist. Die Leute sagen, das ist ein Lump, der nimmt die Leute aus, er arbeitet mit unseren Feinden. Aber weil Jesus auf ihn zugeht, eröffnet er ihm damit auch gleich die Möglichkeit für ein neues Leben. Jesus dreht hier auch alles um. Und Zachäus, der bisher so gelebt hat, jetzt gucke ich erstmal nach mir und erstmal nach dem, was für mich gut und wichtig ist, bekommt auf einmal dadurch, dass Jesus mit ihm redet, ihn annimmt, die Möglichkeit, seine bisherigen Werte zu überdenken und zu verändern. Und er sagte Zachäus nachher, alle, die ich betrogen habe, denen werde ich das Vierfache zurückgeben und die Hälfte meines Reichtums, den ich habe, den gebe ich an die Armen. Also Zachäus weiß offensichtlich vorher schon und merkt im Inneren, dass die Werte, die er bisher gelebt hat, eben nicht dahin führen, wo er gerne hinkommen möchte, nämlich ein glückliches Leben zu haben. Und Jesus schafft es dadurch, dass er auf ihn zugeht und eben diese Grenzen überwindet, dass Zachäus seine eigenen Ziele und Werte, die er sich gesteckt hatte, in Frage stellt und auch verändert. Wie ist das bei uns? Haben wir das Gefühl, dass die Maßstäbe, die wir bisher angelegt haben, uns genügen? Oder haben wir an manchen Stellen vielleicht das Gefühl, dass Gott uns verändern muss, weil wir merken, diese Maßstäbe, die tragen nur bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht wirklich weiter? Damit kommen wir zum zweiten Punkt, zum Thema Wertschätzung. Mit Wertschätzung können wir ja manchmal die Dinge verändern, die wir vorher nicht veränderbar hielten oder wo wir uns vielleicht nicht rangetraut haben. Eben wie beispielsweise Zachäus, der auf einmal ganz anders wird, als er vorher war. Sozusagen Geburtshelfer für neue Maßstäbe kann Wertschätzung sein. Maßstäbe, die dem Leben dann genügen, die Freiheit, die vielleicht sogar Frieden schenken. So eben wie bei Zachäus. Ich habe das auch erlebt, ihr wisst das vielleicht, manche von euch wissen das, ich war lange Pfarrer in zwei kleinen Orten im Nordschwarzwald und eines Tages habe ich einen Brief erhalten von einem Mann, den ich eigentlich nicht kannte. Und dieser Brief, der war so hammerhart und so gemein und so hässlich geschrieben und dass das alles Mist ist und der Pfarrer sowieso und dass er jetzt aus der Kirche austritt. Und ich war erst mal platt, ich habe den Brief gelesen, dachte, das darf doch nicht wahr sein. Da ging das mit mir ein bisschen um, da sage ich, den Mann musst du anrufen. Dann habe ich ihn angerufen, habe gesagt, Herr sowieso, also das, ich finde, das geht so nicht. Wir müssen mal miteinander reden. Ist das okay? Ich komme gern bei Ihnen vorbei. Dann sagt er, ja okay, kommen Sie bei mir vorbei, das ist in Ordnung. Er kam dann nachher raus, dass der Mann eigentlich zutiefst unglücklich war, weil er langsam am Sterben war. Er wusste, es hat nicht mehr so viel Zeit. Er war mit Gott und der Welt unzufrieden und unglücklich. Er hatte eigentlich gar keine Gottesbeziehung. Er sagte, ich bin in einer Eliteschule im Dritten Reich aufgewachsen. Da bin ich zur Schule gegangen und meine Seele ist zerfetzt. Wo soll ich denn hinbeten? An die Decke oder was? Und wir sind einen Weg miteinander gegangen. Und er hat nachher sogar, ich kann fast sagen, wir sind sogar fast wieder Freunde geworden. Er ist wieder in die Kirche eingetreten, dann ein paar Wochen später ist er gestorben. Aber es war für ihn Akt. Und ich habe mir dann überlegt, wie wäre es gewesen, wenn ich einfach gesagt hätte, der Mann, der schreibt mir einfach fiese Sachen, den lasse ich jetzt links liegen, mit dem will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Dann wäre das nicht so gekommen. Ich musste mir überlegen, das ist ein Mann, der hat irgendwelche Dinge erlebt in seinem Leben, ich wusste nicht was, aber er hat was erlebt und vielleicht macht ihn das so bitter und ich versuche dem nachzugehen. Ich möchte ihn wertschätzen. Wertschätzen betrifft nämlich die Person als Ganzes, betrifft das Wesen. Wertschätzen ist unabhängig von Taten oder von Leistungen, ist unabhängig von Herkunft oder Geschlecht. Wertschätzen ist auch nicht loben. Das ist was ganz anderes. Das verbindet man ja gern miteinander. Also wenn wir in den Beruf gehen, wertschätzen ist nicht, dass der Chef sagt, das hast du aber gut gemacht. Da geht's, bei Wertschätzung geht's viel mehr um die ganze Person, denn wertschätzen kann auch der Angestellte seinen Chef. Da geht's nicht unbedingt um Lob, sondern es geht um das menschliche Miteinander. Wertschätzung ist Respekt, ist Achtung, ist Wohlwollen und Anerkennung. Wertschätzen ist Zugewandtheit. Es ist Interesse an dem Menschen und vielleicht an dem, was hinter der Aktion steckt, was dieser Mensch gerade tut. Es ist Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Ich habe mich auch immer wieder gefragt, eine Aufgabe, die ich gar nicht so gern gemacht habe, war im Pfarramt später sagen, professionelles Kaffee trinken, also dass du zu Leuten gehst, die 80 geworden sind oder 85 oder 90 oder so oder 91, 95, egal. Und jetzt habe ich gedacht, oh, jetzt musst du wieder so einen Geburtstagsbesuch machen und wenn du direkt am Geburtstag kommst, dann ist die Bude voll und du kannst überhaupt nicht reden mit den Leuten und kommst du einen Tag später, dann sind sie beleidigt, warum warst du nicht beim Geburtstag da? Da können sie dann aber reden und ich habe mir dann irgendwann klar gemacht, hier geht's gar nicht um Reden, hier geht's um Wertschätzen. Es geht darum, dass die Leute sehen, ich bin gesehen. Ich bin jemand. Da kommt sogar die institutionalisierte Kirche. Also das kann man jetzt so oder so sehen, das will ich jetzt gar nicht bewerten hier. Aber mir geht's um den Begriff der Wertschätzung und dessen, dass Menschen einfach Wertschätzung brauchen. Die kann in unterschiedlichster Weise ausfallen. Das war eine Sache eben auch damals. Interessant ist, dass Menschen mit einem hohen Selbstwert andere Menschen viel besser wertschätzen können als umgekehrt. Und das hat oft überhaupt nichts damit zu tun, was die Menschen machen. Ich kenne Chefs von Firmen, die können Menschen gar nicht wertschätzen. Man hat immer das Gefühl, die müssen die anderen in die Pfanne hauen, damit sie sich besser fühlen. Und ich kenne ganz, ganz einfache Menschen, da fühlt man sich sofort wohl und aufgehoben und merkt, die sind dir zugewandt. Die schätzen dich wert. Du bedeutest ihnen was. Du fühlst dich 100-mal wohler in ihrer Umgebung als in der Umgebung von dieser anderen Person beispielsweise. Wertschätzung ist also, hängt zusammen damit, wie mein Selbstwertgefühl ist. Und mein Selbstwertgefühl hängt damit zusammen, so bin ich überzeugt, wie gesund auch meine Seele ist, wie viel Selbstachtung ich vor mir habe, wie ich mit meinen Stärken und meinen Schwächen umgehen kann, wie ich die akzeptieren kann. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Punkt, der ganz eng mit meinem Glauben zu tun hat. Und wenn ich merke, ich habe in meinem Leben Punkte, die machen mich ganz klein, weil ich eben vielleicht gewisse Dinge nicht hinkriege oder weil ich immer denke, die anderen kriegen das viel besser hin oder weil ich irgendwas habe, was ich denke, das bei den anderen viel besser ist, was ja jeder hat irgendwie, dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Fresse ich das in mich rein oder sage ich einfach nur, oh, lieber Gott, lass es doch bitte anders werden? Oder gehe ich vielleicht zu jemandem meines Vertrauens und sage, ich möchte gern, dass wir das mal seelsorgerlich miteinander besprechen? Oder vielleicht brauche ich auch mal ein Mentoring von jemand. Aber die Punkte, die mich klein und schwach machen, wenn ich die benennen kann, da bin ich schon mal viel weiter. Oft ist das ja nur so ein Gefühl, das ich irgendwo habe und eine Unsicherheit. Aber wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwas, dann glaube ich, ist der erste Punkt, dass ich das vor Gott legen sollte, dass ich mit Gott ins Klare kommen sollte. Manchmal ist es auch Schuld, die ich aufgehäuft habe. Und das ist manchmal gar nicht schlecht, wenn ich das nicht nur vor Gott bringe, sondern mit jemand anderem bespreche und wir das zusammen vor Gott bringen. Und alle anderen Dinge, die mich klein machen, da muss ich mal sehen, ob ich daran was ändern kann. Ich habe jetzt auch von jemandem erzählt bekommen, der sagte, in meiner Firma war ein Mann, der hat sich geritzt. Und nachher kam raus, der hat sich deswegen geritzt, weil er zu viel Verantwortung bekommen hat. Der musste was arbeiten, der musste was machen, was ihm überhaupt nicht lag. Das hat ihn so fertig gemacht, dass er am Schluss gar nicht mehr wusste, wohin. Und dann an seinen eigenen Körper ging. Ganz schrecklich eigentlich. Oft sind es Dinge, die man sich vielleicht im ersten Moment nicht selbst eingesteht, wo man vielleicht gar nicht so leicht selber rauskommt. Oft sind es Dinge, wo man vielleicht was verbockt hat. Oft sind es Dinge, die mit der Äußerlichkeit was zu tun hat, was auch immer. Aber es sind alles Dinge, die man auch mit anderen besprechen kann in unterschiedlichsten Möglichkeiten und die man vor Gott legen kann. Und ich glaube, dass das auch ein Weg ist, den Gott mit uns gehen möchte. Denn Gott möchte, dass wir gesunde Menschen sind, dass wir eine gesunde Seele haben. Und ich glaube, je mehr wir das in unserem Leben haben und praktizieren und bei uns erfahren, umso leichter fällt es uns auch, andere ehrlich wertzuschätzen. In Philipper 4, Vers 8, da lesen wir, und das geht jetzt so aufs Ende zu, und noch etwas. Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Und in Römer 12 sagt Paulus, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ein guter Hinweis, wie wir umgehen sollen miteinander, wie wir Nächstenliebe, wie wir Wertschätzung leben sollen. Und so, wir haben noch ganz viele Sachen rausgeschrieben, aber das sage ich euch einfach noch so zum Schluss, weil ich das einfach selbst ganz interessant fand. Da steht dann so, wie kann denn Wertschätzung beispielsweise noch so passieren? Zum Beispiel, indem wir zuvorkommendes Verhalten zeigen. Als ich im Zivildienst in einer evangelischen Bruderschaft war, da war der Sport beim Mittagessen, dass man so zuvorkommend ist, dass der andere gar nicht sagen muss, was er will, sondern dass man so darauf achtet, dass man sieht, was er will und es ihm gibt, bevor er was sagt. Das klappt nicht immer, aber es ist ein guter Sport, das müsst ihr mal üben. Achtet so sehr aufeinander beim Essen, wenn einer rumguckt, sagt, brauchst du Salz? Hier hast du es. Oh, danke. So, oder möchtest du noch mal? Das ist zuvorkommendes Verhalten oder entgegenkommendes Verhalten. Ich sitze auf meinem schönen Platz und es kommt ein gebrechlicher Mensch rein. Gut, das macht im Zug zum Beispiel, das machen wir schon öfters. Wenn ein alter Mann reinkommt oder eine alte Frau, dann bieten wir den Sitz an. Entgegenkommendes Verhalten. Ich verzichte auf meine Bequemlichkeit und gebe sie jemand anderem, der sie mehr braucht als ich. Kommunikation, auch da kann man ganz entgegenkommend sein. Zuhören, wirklich zuhören, die Hand geben, im Blickkontakt, die Leute angucken, lächeln, Rückfragen oder Rückmeldungen, das signalisiert meinem Gegenüber, hey, der hat Interesse an mir. Wenn einer immer nur ja, ja, ja sagt und immer nur wegguckt, weiß ich, ich rede gegen die Wand. Ernst gemeinte Geschenke oder Hilfsbereitschaft. Meine Zeit verschenken. Ich gebe mal jemand eine Stunde meiner Zeit. Da treffen wir uns, trinken einen Kaffee miteinander, reden wir miteinander. Aber letztlich drückt wahrscheinlich nichts Wertschätzung so sehr aus wie Dankbarkeit. Wie echte Dankbarkeit. Wenn wir die uns zeigen können. Wenn wir sagen können, das finde ich echt klasse, ganz herzlichen Dank. Oder wenn man was verbockt hat und ein anderer hat mich rausgerissen. Ganz herzlichen Dank. Nicht einfach nur drüber gehen. Das zeigt auch Wertschätzung. Und ich glaube, das ist ein Weg, auf dem lohnt es sich, miteinander weiterzugehen. Denn auch dieser Weg, ja, der Weg zeigt auch ein Stück Heilung an, die in mir und vielleicht auch nach außen dann geschieht. Und wir kommen der Welt, wie Gott sie sich vorstellt, hier ein Stückchen näher. Amen.